Johannes 4, Vers 31 bis 38. Und ich lese nun aus die Luther-Übersetzung hier, aber in der Predigt werde ich eher Bezug nehmen auf die Schlachter-Übersetzung. Hört auf Gottes Wort. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und in seinem Herzen bewahrt. Amen. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, vielleicht habt ihr schon mal erlebt, dass ihr so mit etwas beschäftigt wart, dass ihr darauf vergessen habt, zu essen. Vielleicht hat etwas so viel Spaß gemacht und hast du gar nicht bemerkt, dass du hungrig und durstig geworden bist. Bei kleinen Kindern kann man das manchmal erleben, zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty. Die Kinder spielen miteinander und die haben so einen Spaß, und die bemerken gar nicht, dass sie etwas zu trinken und zu essen brauchen. Erst wenn es fast schon zu spät ist, kommen die ausgehungert und ausgedürstet ins Haus und möchten etwas essen. Für Erwachsene kann es ein Hobby sein, oder ein Sport oder eine Aufgabe im Studium oder in der Arbeit. Du denkst nur daran, dieses eine Ziel zu erreichen, sodass du nicht daran denkst, zu essen oder zu trinken. Es kann aber auch sein, dass es etwas Schwieriges ist, das dich gerade beschäftigt, dass es für dich eine Last ist, dass du nicht zum Essen kommst. Wenn du zum Beispiel Sorgen um ein krankes Kind hast, kann es sein, dass du gar keine Lust auf Essen hast. Aber irgendwann muss jeder Mensch schon wieder essen. In unserem heutigen Predigttext haben wir gelesen, dass der Herr Jesus nicht sofort essen will, wenn seine Jünger ihn dazu auffordern. Was ist hier nun los und was sollen wir daraus lernen? Was sollen wir davon mitnehmen? Es hat damit zu tun, dass Jesus weiß, dass er gesandt ist und dass er seine Jünger ausgesandt hat. Und deswegen habe ich als Thema für die Predigt genommen, gesandt und ausgesandt. Gesandt und ausgesandt. Und um diese Verse zu verstehen, ist natürlich auch der Kontext wichtig. Und ich denke, die Geschichte von Jesus mit der Samaritanerin ist ziemlich bekannt. Das ist eigentlich der Kontext hier und wir lesen dann in Vers 31, inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi iss. Also inzwischen, das ist sowieso ein Signalwort, dass wir darauf achten müssen, was war dann in der Zeit? Was war geschehen? Nun, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs durch Samaria. Das war so Gottes Plan, das wurde dann klar in Johannes 4, Vers 4. Da steht dann, er musste aber durch Samaria reisen. Das ist sozusagen ein göttliches Muss. Gott had het zo gepland, het moest zo geschehen. En Jezus blijft dan müde bij Jacobsbrunnen, während zijn jünger in de stad gehen om spijzen te kopen. En bij Brunnen had Jezus dan een gesprek met deze vrouw uit Samaria. Jezus erklärt ihr, dass ihr lebendiges Wasser zu bieten hat. Und zunächst versteht sie nicht, was damit gemeint ist, aber allmählich offenbart sich Jesus ihr als der Messias. Und das macht Jesus dann auch in Vers 26 ganz klar. Ich bin's, der mit dir redet. Und wenn die Frau das endlich verstanden hat, dann ist sie so begeistert, dass sie in die Stadt geht, um es den Leuten dort zu sagen. Und das hat sofort Effekt. In Vers 30 lesen wir dann, da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm, die Leute aus Samaria. Viele Samariter waren unterwegs zu ihm. Und, wird gesagt, die Samariter sind bekannt dafür, dass sie weiße Kleider tragen. Inzwischen waren die Jünger dann zurückgekehrt mit der Speise, die sie geholt hatten. Wahrscheinlich hatten sie selbst auch noch nicht gegessen und freuten sich schon sehr auf ein gutes Essen. Vielleicht bereiteten sie alles dafür vor, breiten es vor Jesus und sich aus und dann passiert nicht, was sie erwarten. Jesus reagiert nicht wie sonst. In anderen Fällen hat Jesus das Brot genommen, Gott gelobt und gedankt, es gebrochen, die Mahlzeit geöffnet und sie hatten eine gute Zeit gehabt. Aber jetzt steht die Mahlzeit da, aber Jesus macht nichts. Vielleicht ist er in Gedanken versunken, vielleicht schaut er in Richtung der Stadt, wo die Samariter in weißen Kleidern herkommen. Und dann bitten die Jünger den Herrn mehrmals, Rabbi is. Das wird aus dem griechischen Verb klar. Mehrmals sagen sie es eigentlich, Rabbi is. Lasst uns doch essen. Wir haben doch nicht umsonst das Essen geholt. In diesem Kapitel ist so viel außergewöhnlich. Am Anfang hat Jesus Wasser gebeten. Aber nicht bekommen. Nun bitten andere Jesus zu essen und nun lehnt es ab. In beiden Fällen ist es Anlass für ein tiefes geistliches Gespräch. Die Frau hatte sich Mühe gegeben, Wasser zu holen und lernt dann über etwas Größeres, über das lebendige Wasser. Die Jünger hatten sich Mühe gegeben, Speise zu holen, aber lernen hier über etwas Wichtigeres, über die geistliche Speise. Es gibt etwas im Leben, das mehr ist als Essen und Trinken. Es gibt etwas Größeres. Vers 32. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Oder von der ihr nichts wisst. Und das griechische Wort für Speise hat hier vor allem mit der Tätigkeit des Essens zu tun. Man könnte vielleicht übersetzen, Essen ist für mich eine Tätigkeit, von der ihr nichts wisst. Oder vielleicht sollten wir sagen, von der ihr noch nichts wisst. Denn der Herr Jesus ist ja dabei, es zu erklären. Ich habe eine Speise zu essen. Das bedeutet eher als auch, ich muss etwas essen. Ich habe hier eine andere Speise, sondern ich muss diese Speise essen. So wie wir sagen, ich habe noch viel zu tun, das bedeutet, ich muss noch viel tun. Jesus sagt dir also nicht, dass er gar nichts mehr essen wird. Nein, er sagt aber, dass das in diesem Moment keine Priorität für ihn hat. Er lebt jetzt, was er in der Bergpredigt auch sagt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Die Jünger verstehen es aber nicht sofort. Sie fassen seine Worte zunächst buchstäblich auf und zählen noch nicht die geistliche Bedeutung. Da sprachen die Jünger zueinander, Vers 33, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Sie sprechen also miteinander, nicht direkt mit Jesus. Es scheint, als ob sie verwirrt sind. Und die Frage, die sie stellen, ist auf Griechisch so gestellt, dass eigentlich eine negative Antwort erwartet wird. Es hat ihm doch niemand schon zu essen gebracht. Nein, das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht schon satt sein. Was meint er dann? Und hier sehen wir, wie wieder einmal im Johannesevangelium die himmlischen Worte Jesu nicht verstanden werden, sondern auf irdische Weise beantwortet werden. Das ist im Johannesevangelium schon einige Male geschehen. Schauen wir uns das an, zum Beispiel in Johannes 2, als Jesus den Tempel reinigt. Johannes 2, Vers 19 und 20. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Sie verstanden nicht, dass er mit dem Tempel nicht das Gebäude gemeint hat. Und dann auch sehen wir es in Johannes 3, Vers 3, wenn Jesus mit Nikodemus spricht. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und da kommt die irdische Reaktion. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutterleib gehen und geboren werden? Er hatte nicht verstehen, dass diese Geburt geistlich gemeint war. Und auch am Anfang in Kapitel 4, in dem Gespräch mit der Samariterin, Johannes 4, Vers 10 und 11, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief, woher hast du dann lebendiges Wasser? Also sie versteht es zuerst auch nicht. Und es zeigt uns auch, dass die Jünger damals anscheinend noch nicht viel mehr Verständnis hatten als die anderen Menschen damals. Und wir müssen dafür nicht unbedingt die Jünger tadeln. Wie oft sind wir nicht auch so? Wie oft denken wir nicht in irdischen Begriffen über geistliche Sachen? Wie oft können wir zuerst nichts mit dem Wort Gottes anfangen, weil wir alles nur auf diese Erde und auf uns selbst beziehen? Möge der Geist uns helfen, das Wort, das Gott heute zu uns spricht, besser zu verstehen. Jesus erklärt es dann näher, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das ist, wie Spurgeon es mal in einer Predigt sagte, ein goldener Satz. Ein goldener Satz. Was ist Jesus Speise also? Dass er den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat und sein Werk vollbringt. Denke mal über Speise nach. Was ist das eigentlich für uns? Was ist Speise für uns? Ist das ist das, was uns Kraft gibt, was wir brauchen für Energie? Aber es ist auch das, was uns Erfüllung und Freude schenkt. Ja, durch Nahrung wird unser Körper gestärkt und wir können weiter. Und Essen macht uns hoffentlich satt und schenkt auch Freude. Viele Menschen können stundenlang über Essen reden. Manche Leute wissen immer eine gute Gelegenheit zu essen in der Nähe, wenn man nur einen Ort erwähnt. Essen ist also sehr wichtig für viele Leute. Und Gott hat uns auch Essen gegeben, damit wir uns daran erfreuen. Aber es gibt etwas Wichtigeres als die Speise für den Leib. Bei den Versuchungen in der Wüste hat Jesus aus 5. Mose zitiert. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und auch in anderen Stellen im Alten Testament lesen wir schon, wie das Wort Gottes süßer ist als Honig oder wie es zur Freude und Wonne für den Propheten geworden ist. Aber hier sagt Jesus, dass es seine Speise ist, den Willen zu tun dessen, der ihn gesandt hat. Jesus findet Kraft, Freude und Erfüllung darin, den Willen des Vaters zu tun. Denn er ist natürlich damit gemeint, der Vater im Himmel, der den Sohn in die Welt gesandt hat. In Hebräer 10 lesen wir, dass der Sohn mit den Worten aus Psalm 40 sich bereit erklärt, den Willen Gottes zu tun. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun, o Gott. Und was ist dieser Wille? Das ist die Rettung von Sündern durch sein Leiden, Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen. Und dieses Werk hat Jesus hier angefangen. Wir sind noch am Anfang des Johannesevangeliums. Und gerade hat er intensiv daran gearbeitet. Das Gespräch mit der Frau aus Samaria war genau der Wille Gottes. Es war genau Gottes Plan, dass diese Frau dem Messias begegnen würde. Er musste durch Samaria gehen, er musste dieser Frau begegnen. Und das hat Jesus große Freude gebracht. Ja, das ist die Speise, die er meint. Er will nicht nur den Willen Gottes tun, er tut ihn auch. Und so ist auch die Erfüllung des Gebets, dein Wille geschehe. Wir beten das im Vater Unser. Ja, wir können hier sogar sagen, Jesus zeigt uns hier eine Brücke auch zwischen der dritten und vierten Bitte im Unser Vater. Zuerst beten wir, dein Wille geschehe. Und dann, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir können manchmal denken, dass es ganz verschiedene Bitten sind. Dass Gottes Wille tun, das ist etwas Geistliches. Und dann geht es um das Irdische, unser tägliches Brot. Aber hier in dieser Geschichte, in diesem Text, sehen wir, wie das eine Brücke ist, wenn wir auf Jesus schauen, wie es da eine Brücke gibt. Gottes Willen hat alles auch mit unserem täglichen Brot zu tun. Und unser tägliches Brot hat alles mit Gottes Willen zu tun. Für Jesus haben diese beiden Bitten alles miteinander zu tun. Er tut Gottes Wille. Und das ist genau die Speise, die er in sich aufnimmt. Ja, Jesus Christus wurde in diese Welt gesandt. Und die Initiative dazu liegt im ewigen Rat des dreieinigen Gottes. Es ist Gottes ewiger Plan der Erlösung. Der Plan, wie er die verlorene Welt wieder retten würde. Der Plan, wie er verlorene Seelen wieder zurückbringen würde. Der Plan, wie Gott der Vater Menschen erwählt hat. Wie Gott der Sohn Menschen retten würde. Und wie der Heilige Geist das Menschen zueignen würde. Und Jesus freut sich, diesen Plan zu erfüllen, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Und sagt dann am Ende dieses Verses, und sein Werk vollbringe. Die Luther-Übersetzung sagt, und vollende sein Werk. Aber ich finde die Übersetzung vollbringe auch so schön, weil damit wird auch klar, dass Jesus hier aufs Kreuz schaut. Dann wird alles vollbracht sein, wie er dann auch ausrufen wird, Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Ja, man könnte sagen, wie ein Ausleger sagt, Jesus sehnt sich nach dem Kreuz. Er sehnt sich danach, dadurch Sünde zu retten, so wie diese Frau aus Samaria. Wenn seine Speise ist, den Willen Gottes zu tun, dann hat er also Hunger und Durst nach der Erlösung von Sündern. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, meine Lieben? Jesus hat sich danach gesehnt, zum Kreuz zu gehen, um alles zu vollbringen, um dich und mich zu retten. Glaubst du das? Hast du dich schon mal darüber gewundert, dass seine Liebe so groß ist, dass er es als seine Speise sieht, dich und mich zu retten und mit Liebe zu überwältigen? Das ist eigentlich unvorstellbar, nicht wahr? Warum würde Jesus, ein schmutziger, hässlicher, liebloser Sünder wie ich bin, retten wollen? Dafür gibt es keine Gründe in uns. Aber der dreieinige Gott nimmt Gründe aus sich und seine Liebe ist so groß, dass er sagt, dass gerade das seine Speise ist und dass er dafür alles vollbracht hat. Kennst du diese Rettung, diese Gnade und Liebe des dreieinigen Gottes? Oder bist du noch verloren in Sünde und Schuld? Komm dann zu Jesus. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Dafür hat Jesus alles vollbracht. Dazu wurde er gesandt. Aber Jesus hat auch ausgesandt. Wenn jemand zu Jesus kommt und von ihm gerettet wird, dann wird er auch ausgesandt, gesandt und ausgesandt. Und das wird in der zweiten Hälfte unseres Textes klar. Die Jünger kommen nicht mehr zu Wort. Aber Jesus hat wunderbare, ermutigende Worte für sie. Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. In diesem Vers ist eine klare Gegenstellung zwischen ihr und ich. Sagt ihr nicht? Siehe, ich sage euch. Und was ist dann der Unterschied in diesem Vers? Naja, ihr sagt, es sind noch 4 Monate und dann kommt die Ernte. Und ein Ausleger sagt dazu, die Gersten- und Weizenernte ist im April und Mai. Wenn es noch 4 Monate bis zur Ernte sind, dann befinden wir uns jetzt wahrscheinlich im Dezember oder Jänner. Es wurde erst vor kurzem gesät. Also von einer Ernte war noch nicht wirklich was zu sehen. Ja, so schauen wir also mit irdischen Augen auf die Ernte. Wir haben gerade gesät, wir sehen noch nichts rauskommen, aufsprießen. Aber Jesus lehrt seine Jünger mit himmlischen Augen zu sehen. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf, so wie zum Beispiel im Psalm 123, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Schau mit himmlischen Augen auf die Felder, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wenn die Jünger noch einmal auf die Felder schauen, sehen sie, wie die Samariter mit ihren weißen Kleidern auf Jesus zukommen. Jesus hat gerade angefangen hier zu säen. Und jetzt schon gibt es eine Ernte. Wieder sprengt Jesus das Vorstellungsvermögen seiner Jünger. Sie hatten es für merkwürdig gehalten, dass er mit einer Sünderin aus Samaria gesprochen hat. Aber jetzt ist die Braut in ihren weißen Kleidern unterwegs zu ihrem Bräutigam. Gleich wird die Ernte schon eingeholt und dazu werden die Jünger jetzt ausgesandt. Denn wenn sie 2 Tage mit Jesus in Samaria bleiben werden, dürfen sie mit den Menschen über den Messias, über Jesus Christus reden. Die Felder sind weiß zur Ernte. Es ist ein bekannter Ausdruck. Und viele Ausleger beziehen das also auf die weißen Kleider der Samariter. Man kann es aber auch auf die volle, glänzende Felder beziehen, die reif für die Ernte sind. Die Ernte ist in der Bibel oft ein Bild des letzten Gerichts. Aber auch davon, dass Menschen durch Gottes Gesandte schon zum ewigen Leben gebracht werden. Dann lesen wir in Vers 36, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Oder wie die Luther es sagt, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Wenn man ernten darf im Reich Gottes, wenn man jetzt schon sehen darf, dass Gott dich jemand benutzt, um jemand zum Glauben zu bringen, dann freut man sich, oder? Das ist die größte Erfüllung für einen Ausgesandten Gottes, dass man sieht, dass die Arbeit im Reich Gottes Frucht bringt zum ewigen Leben. Dass Menschen wirklich zum Glauben an Jesus kommen und gerettet werden und wirklich mit Jesus leben wollen, Tag für Tag in Heiligkeit. Dass in Menschen ein neues Leben gewirkt wird durch den Heiligen Geist. Wenn man das erleben darf, ist das doch die größte Freude. Die zweite Hälfte von Vers 36 ist dann bemerkenswert, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Das ist ja etwas Besonderes dann. Viele Ausleger weisen dann auf Amos 9, Vers 13 hin. Amos 9, Vers 13. Da wird dann gesagt, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von Most triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Das ist ein Bild von der Fülle der Endzeit, die jetzt mit Jesu Kommen angefangen hat. Die Fülle der Endzeit ist jetzt mit Jesu Kommen da. Jesus und seine Jünger erleben gerade das. Erst vor wenigen Momenten hat Jesus gesät. Und jetzt schon können sie auch ernten. Die Samariter kommen zu Jesus und bitten ihn, bei ihnen zu bleiben. Die Säer aber sind nicht immer dieselbe wie die, die ernten. Das sagt Jesus dann in Vers 37. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Hier erwähnt der Herr Jesus wahrscheinlich ein allgemeines Wort. Aber er wendet das auf das geistliche Leben an. Er wendet es auf die Arbeit im Reich Gottes an. Und ich denke, diese Gegebenheit ist bekannt. Manchmal säen Missionare jahrelang, können aber nichts ernten. Aber der Nachfolger darf viele Früchte einsammeln. Er darf ernten. Aber jeder, der ernten darf, weiß dann auch, was Jesus in Vers 38 sagt. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Hier kann man an die bevorstehende Ernte in Samaria denken, aber auch an die spätere Ernte in Samaria, worüber wir in Apostelgeschichte 8 lesen, als Petrus und Johannes nach Samaria gesandt wurden und dort viele Menschen auf den Namen des Herrn Jesus taufen durften. Gesandt und ausgesandt also. Der Herr Jesus wurde vom Vater in die Welt gesandt, um Sünder zu retten und zu heiligen. Und diese begnadigten Sünder werden wieder ausgesandt, um weiter zu arbeiten und zu ernten, zu säen und zu ernten. Und zum Schluss noch einige Anwendungen. Zuerst eine Anwendung von zu Vers 34 und dann auch von Vers 38. Vers 34. Wenn der Herr Jesus sagt, dass es sein Speise ist, den Willen Gottes zu tun, dann können wir daraus auch etwas lernen. Wenn es für den Herrn der Kirche gilt, dann gilt es auch für die Kirche. Wenn das für das Haupt gilt, dann gilt es auch für den Leib. Sind wir uns dessen bewusst, dass es unsere Speise ist, den Willen Gottes zu tun? Dass wir dadurch Kraft und Freude und Erfüllung bekommen werden? Und was ist der Wille Gottes auch für uns? Ja, dass wir Sünder zu Jesus bringen. Dass wir Verstoßene über die Liebe des Bräutigams erzählen. Dass wir dienen und uns selbst hingeben. Ich habe schon oft erlebt, dass Menschen sich beklagen, dass sie in der Gemeinde nicht ernährt werden. Aber das sind dann oft auch die Leute, die sonst nichts tun wollen, um andere mit dem Evangelium zu erreichen. Oft beklagen sich Leute, dass sie keine Freude an der Gemeinde haben. Aber nicht selten sind es dann die Leute, die nicht dienen wollen. Ist es nicht oft wahr, die Leute, die am meisten klagen, sind die, die am wenigsten tun? Die Leute, die am schwächsten sind, sind die, die sich am wenigsten um andere kümmern. Und das könnte man wohl auch von Gemeinden sagen. Die schwächsten Gemeinden sind die, die sich nicht darum kümmern, das Evangelium in die Welt zu bringen. Die sich nur mit sich selbst beschäftigen. Willst du stärker werden durch die Speise, die Jesus hatte? Tu dann den Willen Gottes. Bring dich ein in der Gemeinde und in deine Umgebung, um Sünder zu Christus zu bringen und Bedürftigen zu helfen. Spurgeon hat in einer Predigt über diesen Vers Folgendes dazu gesagt. Einige von euch, lieben Menschen, die nichts anderes tun, als zu öffentlichen Versammlungen, Bibellesungen, Konferenzen der Propheten und andere Formen der geistlichen Vergnügung zu gehen, wären viel bessere Christen, wenn ihr euch um die Armen und Bedürftigen um euch herum kümmern würdet. Wenn ihr einfach eure Ärmel hochkrempeln würdet, um zu arbeiten und hingehen würdet, um sterbenden Menschen das Evangelium zu verkünden, würdet ihr eure geistliche Gesundheit mächtig wiederhergestellt finden, denn ein großer Teil der Krankheit von Christen kommt daher, dass sie nichts zu tun haben. Alles Speisen und keine Arbeit macht die Menschen zu geistlichen Verdauungsstörungen. Seid müßig, nachlässig, ohne etwas, wofür ihr leben könnt, ohne etwas, wofür ihr sorgen könnt, ohne einen Sünder, für den ihr beten könnt, ohne einen Abtrünnigen, den ihr zum Kreuz zurückführen könnt, ohne einen Zitterer, den ihr ermutigen könnt, ohne ein kleines Kind, dem ihr von einem Erlöser erzählen könnt, ohne einen grauhaarigen Mann, den ihr über die Dinge Gottes aufklären könnt, ohne einen Gegenstand, für den ihr leben könnt. Und wen wundert es, wenn ihr beginnt zu seufzen, zu murren und in euch zu schauen, bis ihr bereit seid, vor Verzweiflung zu sterben? Lasst uns ein praktisches Christentum haben. Soweit Spurgeon. Mit anderen Worten wird auch oft gesagt, eine Kirche, die nicht wirbt, stirbt, oder... Und das gilt wohl auch für ein Christ, der nicht wirbt, stirbt. Und dann noch eine Anwendung von Vers 38. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Das griechische Wort für Arbeit hat als erste Bedeutung Mühe, Anstrengung. Und das Verb hat als Bedeutung müde werden, sich erschöpfen. Und das kann die Arbeit im Reich Gottes durchaus sein. Paulus macht in der Bibel auch klar, dass es eine große Last ist, die Sorge für die Gemeinde zu haben. Es ist eine schwere Aufgabe, Pastor zu sein. Und auch sonst etwas in der Gemeinde zu tun, kann mühsam und schwer sein. Und das scheint vielleicht in Widerspruch zur vorigen Anwendung zu sehen, aber das ist es doch nicht, denn Speise vorbereiten ist das auch nicht Eine große Mühe, ist das nicht oft sehr aufwendig? Ja, man kann es sehr genießen, wenn alles fertig ist. Aber wie lange hat jemand davor schon in der Küche sich damit beschäftigt? Jeder in der Gemeinde ist ein Ausgesandter. Jeder Christ ist ein Ausgesandter. Und jeder sollte sich anstrengen und abmühen. Vor allem in so einer kleinen Missionsgemeinde, die wir in Graz sind, aber auch hier, ihr hier in Neuhofen. Und da muss man auch realistisch sein zueinander. Man wird enttäuscht werden von einander, von dem Pfarrer, von dem Ältesten, von den anderen Mitgliedern. Und wenn du dich einbringst, wirst du irgendwann müde sein und denken, ich habe diesmal wirklich keine Lust, lasse ich es heute mal. Oder du wirst dich fragen, was hast du nun für einen Sinn zu einer kleinen Gemeinde? Es gibt doch auch größere Gemeinden hier in der Umgebung, da ist alles, da läuft alles super, alles glatt und die haben alles. Warum will wir uns hier abmühen? Und ja, auch in der Gemeinde kann man sich trotzdem alleine fühlen. Und du wirst vielleicht denken, ich gebe mein Bestes. Ich spanne mich so ein. Aber sieht das überhaupt jemand? Ja, du kannst an der Gemeinde und an den Geschwistern verzweifeln. Oder? Oder ist das nur in Graz die Realität? Können wir es dann nicht besser aufgeben, einfach diese mühsame Arbeit? Nein, denn Paulus sagt gerade im Brief an die Korinther, von denen er auch so viel zu leiden hatte. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir müssen nicht mit irdischen Augen schauen, sondern mit den Augen des Glaubens. Hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Es gibt eine große Ernte. Samariter in weißen Kleidern sehen wir hier nicht. Aber vielleicht dürfen wir die Österreicher sehen kommen in ihren Dirndln. Und jedenfalls dürfen wir durch Gottes Wort diese Aussicht haben, wie es in Offenbarung 7 steht. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen, und viele fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Und darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und wer auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen, und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Auf diese Ernte dürfen wir schauen. Und diese Hoffnung dürfen wir haben. Und deswegen Matthäus 9, 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Bist du einen von ihnen? Amen. Lass uns beten. Großer Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass deine Liebe so groß ist, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, um uns zu retten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass deine Liebe auch für den Rest der Welt so groß ist, dass du uns wieder aussendest, um über deine Liebe zu erzählen. Hilf uns dabei und hilf uns dann auch recht zu verstehen, wie das auch für uns Speis und Trank ist, wie das uns erfüllt, Kraft und Freude schenkt, wenn wir den Willen des Vaters tun. Gib uns dafür deinen Geist. Leit uns durch deinen Geist und hilf uns, deinen Willen besser zu verstehen. Und so beten wir auch, dass wir ernten dürfen. Herr, wir danken dir dafür, dass auch hier jahrzehntelang schon das Wort gesät wird. Und es gab Jahre, da haben wir das Gefühl gehabt, dass nicht zu ernten war. Aber gib doch eine große Ernte, Herr, hier auch in Neuhofen und Umgebung. Gib eine große Ernte, auch wenn wir noch nicht so viel davon sehen jetzt. Lass es am jüngsten Tag dann klar werden, wie groß die Ernte auch ist durch die Arbeit hier in Neuhofen, die auch oft mühsam war, die auch oft zum Verzweifeln gebracht hat, wo wir auch oft enttäuscht wurden von uns selbst und voneinander, wegen unserer Sünde, Herr. Aber du bist gnädig und du bist treu und du arbeitest weiter und deine Gemeinde besteht hier immer noch. Wir danken dir dafür. Ja, du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Und darauf wollen wir fest vertrauen. Und wir beten, dass du auch neue Arbeiter aussendest. Ja, gib jedem in der Gemeinde Klarheit darüber, was seine Berufung im Reich Gottes ist. Nicht jeder muss Pastor oder Missionar werden. Aber mach jedem klar, wie er dienen kann im Reich Gottes. Und ja, dann beten wir auch, dass du Pastoren, Missionare, Evangelisten aufstehen lässt. Dass du sie erwächst, dass du sie vorbereitest, dass du sie studieren lässt, dass du sie wachsen lässt. Darin die Schriften zu studieren und zu verstehen und auszulegen und das Wort zu predigen. Herr, du musst Menschen rufen und senden. Und wir beten, dass du auch durch die Arbeit dieser Gemeinde wieder neue, junge Menschen, junge Männer berufst, Prediger deines Wortes zu sein, Diener des göttlichen Wortes. Wir legen so die Zukunft unseres eigenen Lebens und die Zukunft der Gemeinde, der Kirche in deine Hände. Dein Wort ist die Wahrheit und dein Wort wird erfüllt. Alle deine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus. Dafür danken wir dir. Amen. Was ist nun das Antwortlied?
321.
Ja, 321.